Das Thema Schöpfung oder Evolution beschäftigt uns alle. Es geht letztlich um die Beantwortung der Frage, woher kommen wir? Woher komme ich? In den vergangenen 2000 Jahren war das den meisten Menschen hier im Westen klar. Gott ist der Schöpfer. Er hat die Welt in 6 Tagen gemacht, wie das in der Bibel steht. Aber in der Aufklärungszeit, im 17. Jahrhundert, wurde damit ein Bruch gemacht, aber zunächst mal nur unter Intellektuellen. Aber im 19. Jahrhundert, Sie sehen hier Charles Darwin, der Begründer der modernen Evolutionslehre, ein Jahr vor seinem Tod, hier abgebildet. Er hat 1859 sein Buch herausgegeben, On the Origin of Species, über die Entstehung der Arten, wo er davon weggekommen ist, dass Gott der Schöpfer ist und behauptet, dass das Leben sich durch Zufall und Notwendigkeit selber entwickelt hat. Die Frage der Herkunft des Menschen ließ er noch ausgeklammert. Das wäre zu dem Zeitpunkt noch zu schockierend gewesen. Aber einige Jahre später gab er dann das Buch heraus, Die Abstammung des Menschen. Und da behauptete er dann, der Mensch sei auch entwickelt worden aus dem Tierreich heraus. Es braucht keinen Schöpfer, um die Schöpfung zu verstehen. Auch damals, dieses Buch wurde mit großem Applaus aufgenommen, aber auch damals speziell unter den Intellektuellen. Erst im 20. Jahrhundert, in einer Zeit also, wo das Abendland sich entchristianisiert hat, ist dieses Denken allgemein gut geworden der Masse. Also in einer Zeit des Abfalls vom Christentum ist diese Lehre allgemein gut geworden und auch die Kinder unter uns, das ist für sie ganz normal, dass sie Evolution, also zufällige Abstammung und Entwicklung, lernen. Die Evolutionslehre besagt also, dass das Leben sich über lange Zeiträume selber entwickelt hat. Die Version des 20. Jahrhunderts sagt, vor etwa 20 Milliarden Jahren hat es im Weltall geknallt, alle Materie war an einem Punkt konzentriert und explodierte. Also vor 20 Milliarden Jahren. Ob ein paar Monate früher oder später, da streitet sich niemand. Und so seien in der Folge all die Sterne, die Sonnen, Planeten, Galaxien entstanden, vor 4,5 Milliarden Jahren auch die Erde und vor 600 Millionen Jahren dann das erste Leben. Ein Einzeller, der sich dann immer höher entwickelt hat. Hier sehen wir die Stufe der Fische, dann die Stufe der Reptilien, die Stufe der Säugetiere und schließlich der Mensch. Gewissermaßen von der Amöbe bis zu Goethe. Das war in krassem Gegensatz zur Lehre der Bibel, die eben im Abendland fast 2000 Jahre als göttliche Autorität gesehen wurde. Auch von solchen, die nicht persönlich wirklich Christen waren, in einer inneren Beziehung zu Jesus Christus. Aber es war doch allgemein gut, hier haben wir die göttliche Offenbarung, Gottes Wort in geschriebener Form. Hier können wir erfahren, woher wir kommen. Die Bibel lehrt auf der ersten Seite, dass Gott im Anfang die Himmel und die Erde geschaffen hat, am ersten Schöpfungstag. Wie das Licht leuchten hieß in die Finsternis und wie Gott in 6 Tagen dieses Meisterwerk der Schöpfung gemacht hat. Übrigens, die Erde ist das allererste gewesen, am ersten Tag. Die Himmelskörper kommen erst am vierten Tag. Das zeigt übrigens auch die zentrale Bedeutung der Erde, dass sie älter ist als die Galaxien im Weltall, älter als die Sterne. Das ist die biblische Lehre und die wurde eben über so lange Zeiträume hier im Westen als autoritativ, als absolute Wahrheit gesehen. Aber das hat sich geändert. Die Bibel lehrt auch, dass die Erde eine ganz einschneidende Veränderung erfahren hat durch die weltweite Sintflut. Durch eine weltweite Überschwemmung, die natürlich geologische schwere Folgen haben musste. Die Bibel lehrt auch, dass in der Folge der Sintflut es eine Gebirgsauffaltung gegeben hat auf Erden. Das sind alles Dinge, die wir aus dem biblischen Bericht entnehmen können. Petrus sagt in 2. Petrus 3, dass in der Endzeit, da werden Menschen kommen, denen diese Dinge, wie wir sie jetzt in der Bibel gesehen haben, 1. Mose 1 und 2 und dann im Sintflutbericht 1. Mose 6 bis 9, denen diese Dinge verborgen sind, die das also nicht mehr ernst nehmen. Aber erst in der Endzeit. Nun ist es interessant, dass die Bibel an anderen Stellen deutlich macht, die Endzeit ist die Zeit, in der das jüdische Volk aus einer weltweiten Zerstreuung ins Land der Väter zurückkehrt. Wir wissen, wir sind in dieser Zeit. Seit über 50 Jahren gibt es den Staat Israel. Die Bibel sagt also voraus, gerade in dieser Zeit würden die biblischen Offenbarungen von Schöpfung und Sintflut eben abgelehnt, offen abgelehnt werden, belächelt werden. Interessant ist, bis 1800 haben praktisch alle Wissenschaftler in Europa geglaubt, dass der Schöpfungsbericht und der Sintflutbericht Wahrheit ist. Und erst im 19. Jahrhundert ist diese Wende gekommen, sodass man sich heute fragen muss, besteht zwischen Bibel und Wissenschaft ein Konflikt? Ja, und ich denke, am meisten betroffen von diesem Konflikt sind die Kinder unter uns. Denn in der Schule bekommen sie das dauernd zu spüren. Aber wenn jemand sagt, es gibt einen Konflikt zwischen Bibel und Wissenschaft, dann müssen wir zurückfragen, was verstehst du eigentlich unter Wissenschaft? Was ist Wissenschaft? Wir können das ganz einfach erklären. Wissenschaft ist ein Haus mit einem Erdgeschoss und einem ersten Stock. Im Erdgeschoss, da haben wir den Bereich der Tatsachen. Da geht es um Beobachtungen, die man immer wieder neu machen kann. Es geht um Funde, die man ausgräbt. Es geht um Erfahrungen, um Experimente und so weiter. Das ist alles sehr interessant. Aber das allein genügt noch nicht für Wissenschaft. Was nützt es uns, wenn wir so viele Informationen haben, an Beobachtungen und Funden und Experimenten. Irgendwie muss man diese Dinge dann auch in einen größeren Zusammenhang bringen können. Man muss sie interpretieren. Man muss sich fragen, was bedeuten diese Dinge? Und da gehen wir in den ersten Stock hinauf. Das ist der Bereich der Interpretation. Da zieht man aus den Beobachtungen, aus den Funden Schlussfolgerungen. Da kann man auch spekulieren. Also sich irgendwelche Dinge da zusammenbrauen im Kopf. Man kann da auch seine Philosophie hineinbringen. Also sein Denken über den Wert des Lebens, über die Bedeutung des Lebens und so weiter. Seine Weltanschauung, seine religiösen Überzeugungen. Das kann alles hier hineinkommen. Aber wichtig ist es, dass wir diese Bereiche immer wieder deutlich auseinanderhalten. Dann stellt sich nämlich die Frage, wenn es zwischen Bibel und Wissenschaft einen Konflikt gibt, besteht dieser Konflikt zwischen dem Erdgeschoss oder dem ersten Stock? Und plötzlich stellen wir fest, ja, wenn es geht um Wissenschaft, wo es dauernd nur geht um Beobachtungen, um Experimente, da haben wir überhaupt kein Problem zwischen Bibel und Wissenschaft. Niemand sagt heute Physik oder Chemie und so weiter sei ein Problem, um an die Bibel glauben zu können. Aber wir haben einen Spezialfall, wenn es geht um Evolution. Aber da geht es nun nicht nur um Dinge, die man heute, geht es nicht um Dinge, die man heute beobachten könnte, sondern es geht um Dinge, die man, von denen man denkt, die haben einmal stattgefunden, aber niemand kann zurückgehen. Also es geht da überhaupt nicht um ein Problem im Zusammenhang mit Beobachtungen und Experimenten. Und das ist auch interessant. Der Konflikt ist ganz speziell in diesem Bereich, im Bereich der Schlussfolgerungen, der Spekulationen, der Philosophie, die in die Wissenschaft hineingebracht wird. Und gerade in Verbindung mit Evolution spielt dieser Bereich eine ganz erstrangige Bedeutung. Nun mache ich eine Behauptung. Wenn wir die Bibel mit dem Erdgeschoss vergleichen, mit den Tatsachen, dann haben wir hier Übereinstimmung. Aber wenn wir die Bibel vergleichen mit dem Bereich der Interpretationen im ersten Stock, dann sind Konflikte möglich. Nicht zwingend nötig, aber sie sind möglich. Und das ist doch schon eine sehr interessante Feststellung. Also wer Ihnen sagt, die Bibel ist im Widerspruch zur Wissenschaft, dann sagen Sie, ja, was meinst du, im Widerspruch zum Erdgeschoss oder zum ersten Stock? Und dann versteht er wahrscheinlich nicht und dann müssen Sie eben erklären, was Sie damit meinen. Und so kommen wir im Gespräch schon wieder einen Schritt weiter. Jetzt wollen wir das, was wir so theoretisch angeschaut haben mit dem Haus, wollen wir in die Praxis umsetzen. Wir gehen miteinander in den Zoo und schauen uns diese beiden Exemplare an. Das ist ein Homo sapiens, das ist ein Orang-Utan. Wir können feststellen, da gibt es deutliche Ähnlichkeit, ja? Beide haben ganz ähnlich aussehende Arme und Hände, bei den Füßen nicht ein bisschen weniger ähnlich, aber doch auch, es gibt auch Ähnlichkeit. Und manche denken, insbesondere bei Bartträgern ist die Übereinstimmung verblüffend. Manchmal sogar bis ins Verhalten hinein. Aber nur manchmal, ja. Nun, man könnte sagen, ja, das ist vielleicht nur so rein äußerlich. Aber machen wir das Äußerliche und auch den Bart mal weg. Und Sie sehen hier ein menschliches Skelett, hier ein Affenskelett. Auch da sind doch die Übereinstimmungen im Aufbau, in der Anatomie, schlicht verblüffend. Aber das ist nun der Bereich des ersten Stockes, ja. Im Bereich der Beobachtung stellen wir fest, zwischen Menschen und Affen gibt es sehr große Ähnlichkeiten. Natürlich auch riesige Unterschiede. Denn Affen sind zum Beispiel absolut unfähig, eine Sprache zu lernen. Man hat das versucht und das ist alle Versuche sind gescheitert. Es geht nicht, denn ihnen fehlen auch die Zentren im Gehirn, die Voraussetzung wären für Sprache zu produzieren und zu verstehen. Aber eben, wie gesagt, die Übereinstimmungen, die sind einfach da. Jetzt wollen wir das interpretieren. Jetzt gehen wir in den ersten Stock. Ja, man könnte das interpretieren als Verwandtschaft, gemeinsame Abstammung. Denn wir kennen das auch aus der Beobachtung. Sie sehen hier Mama und Papa und die beiden Kinder. Der Sohn ist ganz der Papa, die Tochter ganz die Mutter. Und man kann das sogar noch ausweiten. Hier sehen Sie den Großvater. Und denkt man den Schnauz und den Ziegenbart weg, dann ist hier wirklich eine durchgehende Linie über Generationen zu sehen. Abstammung ist eine Erklärung für Verwandtschaft. Aber wichtig, das ist nur eine Möglichkeit. Es gibt manche Lehrer, die sagen, seht ihr, dass da sind Ähnlichkeiten zwischen Menschen und Tieren. Das ist ein Beweis für gemeinsame Abstammung. Und da sollten Schüler ganz anständig sagen, aber man könnte doch das nicht einen Beweis nennen. Man sollte dem sagen, das ist eine Möglichkeit. Aber wir kennen doch, und jetzt kommen die Jungs dran, wir kennen doch Ähnlichkeiten auch bei den Autos. Die Ähnlichkeit dort ist nicht entstanden durch gemeinsame Abstammung, sondern durch die gleiche Grundidee der Konstrukteure. Also Ähnlichkeit kann auch ein Hinweis sein auf einen gemeinsamen Bauplan, der dahinter steckt. Und so kann man Ähnlichkeit bei Menschen und Affen darauf zurückführen, dass ein Konstrukteur hier einen Grundbauplan ausgeführt hat. Aber besonders dann für die Affen und wieder in einer besonderen Weise für die Menschen. Ja, nun sagt man uns natürlich, dass es eine Abstammung gegeben hat des Menschen aus dem Tierreich. Das kann man anhand von Fossilien beweisen. Denn die ausgegrabenen Knochenüberreste, Versteinerungen, die zeigen, dass es hier eine allmähliche Veränderung aus dem Reich der Affen heraus bis hin zum Menschen gegeben hat. Hier sehen Sie den Schädel, der den schönen wissenschaftlichen Namen hat, Zinianthropus. Jetzt kann man diese Schädel ja rekonstruieren. Und das beeindruckt die Leute immer wieder in den Büchern. Aber schauen Sie, jetzt haben zwei verschiedene Wissenschaftler den gleichen Schädel rekonstruiert. Der eine war der Überzeugung, der war schon recht menschenähnlich, der Zinianthropus, und hat ihn so rekonstruiert. Ein anderer Wissenschaftler war der Überzeugung, nein, das war ein Affe. Das hat mit einem Menschen gar nichts zu tun. Und er hat den gleichen Schädel so rekonstruieren lassen. Was Sie hier sehen, ist bei der Rekonstruktion der Weichteile und der Behaarung, da kann man seine eigene Fantasie einfließen lassen. Also aufgrund vom Schädel, die äußere Ausstattung wiederherzustellen, das ist sehr spekulativ. Da liegt sehr viel eigene Interpretation drin. Denn über die Behaarung kann man gar nichts sagen. Und es ist auch so, wenn Sie mal bei einem Zahnarzt so Bilder anschauen von Röntgenbildern, wo er vielleicht den größeren Teil des Schädels aufgenommen hat, dann sehen Sie, aufgrund ihres Schädels könnte man nicht unbedingt die Weichteile einfach so rekonstruieren. Da kann also das Gesicht so oder so aussehen in der Rekonstruktion. Darum, wir sollten uns nicht beeindrucken lassen von diesen Zeichnungen, die Schädel und Skelette so rekonstruieren, dass es auf den ersten Blick sofort glaubwürdig aussieht, dass da eine allmähliche Veränderung vom Affen hin zum Menschen stattgefunden hätte. Wir gehen jetzt miteinander in eine Schädelausstellung. Es wird ein bisschen makaber, ja? Menschliche Schädel aus aller Welt. Sie sehen hier Schädel aus Asien, Australien, Ozeanien und so weiter. Was auffällt ist, der Mensch hat eine unglaublich große Variationsbreite. Also die Möglichkeiten, wie der menschliche Schädel in aller Welt sich zeigen kann, sind riesengroß. Übrigens, bei den Affen ist die Variationsmöglichkeit, die Variationsbreite noch 10-mal höher als bei Menschen. Ja, ich will das noch ein bisschen weiter illustrieren. Das ist ein Walliser Schädel. Ja, so sehen Walliser aus. Und das, ja, das können Sie vielleicht erraten, das ist ein Bündnerschädel. Nun, schauen Sie, die Schweiz ist so klein und trotzdem haben wir in unserer kleinen Schweiz eine recht große Variationsbreite an Schädeln. Aber die Welt ist noch ein bisschen größer als die Schweiz. Und so leuchtet uns nun ein, der Mensch hat also gewaltige Möglichkeiten, sich zu präsentieren, äußerlich, wie er aussieht. Und nun möchte ich einen Schädel aus alter Zeit vorstellen, das ist ein Neandertaler. Sehen Sie, zum Beispiel ganz typisch für diesen Schädel sind diese dicken Augenwülste. Und die kann man natürlich auf ganz furchtbare Weise rekonstruieren, ja, dass die ganz wüst aussehen. Und wenn man sich dann vorstellen würde, ein solcher Neandertaler würde in einem Supermarkt auftreten, das würde ja alle Leute in Angst und Schrecken versetzen. Aber schauen Sie, dieser Schädel hat auch auffällige Augenwülste. Aber das ist ein moderner Australier. Das ist ein richtiger Mensch, wie Sie und ich. Und niemand würde erschrecken, wenn der im Supermarkt auftaucht. Ein ganz normaler Mensch war das. Ja, es ist so, dass ich weiß von einem Arzt, von einem Zahnarzt in New York, der hat an seinem Schädel sogar typische Homo erectus-Merkmale festgestellt. Das ist vollkommen normal. Ein Spezialist für Kieferchirurgie. Ja, Sie sehen, der Mensch hat also eine so große Bandbreite, dass er sogar Merkmale heute aufweisen kann, von denen man sagen würde, das sind Merkmale von Zwischengliedern. Zwischen Aff und modernen Menschen. Und dabei sind die Leute ganz normal. Ja, machen wir mal einen Test. Hier sehen Sie den Australopithecus. Dieses komplizierte Wort heißt nichts anderes als Südaffe. Hier oben den Schädel einer Französin. Sie schauen mal der Unterschied von Schädelinhalt an, das ist ganz gewaltig. Darum denken ja auch die Franzosen, dass sie ein besonders intelligentes Volk sind. Es ist so, wird auch viel mehr Gewicht gelegt, dass man eine Matur gemacht haben muss und so weiter. Dafür haben sie ein ganz schlechtes System für Berufslehren. Ja, da können Sie von der Schweiz etwas lernen. Wir sind nicht so auf das Akademische abgefahren, glücklicherweise. Ja, aber Sie haben ja das gelesen, 9 von 10 Frauen denken, größer ist besser. Ein größeren Schädelinhalt, das weist hin auf größere Intelligenz. Und schauen Sie, dazwischen haben wir nun den Homo erectus. Homo heißt Mensch, erectus aufrecht. Der aufrechtgehende Mensch. Das sei nun eine Zwischenstufe zwischen Affen und Menschen. Und tatsächlich sieht man, der Schädel ist schon etwas größer, aber natürlich nicht so groß wie bei einer modernen Französin aus dem 20. Jahrhundert. Ja, jetzt haben wir aber hier auch nochmals den Australopithecus und hier eine moderne Französin. Und dazwischen, schauen Sie, eine Zwischenstufe. Sie sehen ja, wie der Schädel immer größer wird. Aber das ist der Australier von vorhin. Der normale Australier von vorhin, der im Supermarkt niemandem Angst macht. Was Sie sehen, wir könnten mit Schädeln von heute eine Abstammungsreihe konstruieren, von der wir mit Bestimmtheit wissen, dass es sie nie gegeben hat. Einfach dank der Variationsbreite der Schädel bei Menschen und bei Affen, wo sie sogar noch viel größer ist. Und so kommt es, dass also diese beiden Bereiche sich überschneiden können. Zum Beispiel auch, was das Gebiss anbetrifft. Wenn man, das menschliche Gebiss ist ja typisch so in einem U angeordnet, die Zähne. Und bei den Affen ist das ein viel größerer Winkel, aber mein ehemaliger Zahnarzt hat mir gesagt, er hatte mal einen Patient, der sah wirklich so aus, als hätte er Pavian-typische Merkmale. Gut, dort hing es aber noch zusammen mit einem Unfall, den er hatte. Aber das war also möglich sogar Pavian-typisch, als Mensch herumzugehen. Übrigens, früher war man ja sehr überzeugt davon, dass je größer der Schädel ist, je größer das Gehirn, desto größer auch die Intelligenz. Aber man ist heute effektiv davon abgekommen. Und zwar erst hat man ja festgestellt, dass Frauen durchschnittlich ein kleineres Gehirn haben als Männer. Und da war man also der Überzeugung, dass der Gehirninhalt mit der Intelligenz zusammenhängt. Aber später hat man herausgefunden, dass Inder im Durchschnitt einen größeren Gehirninhalt haben als Europäer. Und dann ist man davon weggekommen. Also, ich glaube, wir haben das verstanden. Durch die große Variationsbreite des Skeletts und des Schädels bei Menschen und Affen gibt es scheinbare Überschneidungen, aber alles, was wir finden, können wir entweder in die Gruppe Affen oder in die Gruppe Homo-Menschen zuordnen. Und wir sind überhaupt nicht gezwungen, aufgrund der gefundenen Schädel und Skelette an eine allmähliche Entwicklung zu glauben, sondern wir können es wissenschaftlich verantworten, dass es zwei Bereiche gibt mit großer Variation und da gibt es in verschiedenen Merkmalen Überschneidung. Jetzt gehen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar wollen wir uns mit Molekularbiologie beschäftigen. Etwas ganz Kompliziertes, meint man. Aber es ist ganz einfach. Wir Menschen bestehen ja alle aus Zellen. Wenn wir ein Stückchen Haut nehmen würden und das Mikroskop stellen, dann sehen wir, dass der Mensch aus solchen Zellen aufgebaut ist. Man kann das vergleichen mit den Steinen eines Hauses. So wie ein Haus aus Steinen aufgebaut ist, so ist der Mensch aus Milliarden von Zellen aufgebaut. In jeder Zelle unseres Körpers haben wir auch noch einen Zellkern. Und der ist ganz besonders interessant. Denn dort ist eigentlich die Schaltstelle. Oder man könnte sagen, dort ist die Kommandozentrale einer Fabrik untergebracht. Hier wird genau festgehalten im Zellkern, wie die Zelle arbeiten muss, was sie tun muss, wie sie sich entwickeln muss. Alles ist hier aufgeschrieben. Der Rest der Zelle kann verglichen werden mit einer Fabrik, mit den Fabrikhallen, wo die Befehle, das Wissen aus der Schaltstelle umgesetzt wird. Und zwar ist es so, diese Information, diese Befehle, dieses Wissen im Zellkern ist aufgeschrieben mit einem Code. Also mit Buchstaben, könnte man sagen, aber es sind chemische Buchstaben. Es gibt im Ganzen vier verschiedene Moleküle, die immer wieder angeordnet sind nach einem bestimmten Schema, immer in Dreiergruppen. Und je nachdem, wie sie angeordnet sind, bedeutet es etwas anderes. Nicht wahr? Beim Morsen können wir ja mit zwei Zeichen alles ausdrücken, was wir wollen. Mit Punkt und Strich kann man alles sagen. Aber der Code im Zellkern, der hat nicht zwei Zeichen, sondern mit vier Zeichen kann er alles sagen. Man hat übrigens herausgefunden in der Mathematik, diese Information im Zellkern, die könnte man ja auch anders aufschreiben. Zum Beispiel mit 5 Zeichen oder mit nur 3 oder mit nur 2. Aber man hat herausgefunden, 4 ist das Idealste, um auf kleinstem Raum die höchste Menge an Information wiederzugeben. So wie wir aufgebaut sind, ist das einfach das Idealste. Aber es ginge theoretisch auch anders. Diese Information ist immer doppelt angelegt in den normalen Zellen. Außer in den Geschlechtszellen, dort ist es nur einfach. Ist ja logisch, weil es dann eine Kombination gibt zwischen der weiblichen und der männlichen Zelle. So entsteht ein Kind. Also dort im Zellkern steht genau geschrieben, wie man mich bauen muss. Meine Augen, Farben, mein Kopf, der ganze Aufbau ist dort festgehalten. Und bei einer Erbse, in jeder Zelle findet sich die Information, wie man eine Erbse bauen muss. Und bei einem Krokodil, wie man ein Krokodil bauen muss. Das ist wunderbar. Und man hat ausgerechnet, diese Informationsmenge, die so verkleinert im Zellkern vorhanden ist, entspricht Tausenden von Büchern. Also wir haben in jeder Zelle eine Bibliothek von Tausenden von Büchern. Aber allerdings eine Hautzelle, die produziert ja nicht nochmals ein Rogelier wie bei mir, sondern die produziert immer wieder nur Hautzellen. Und zwar ist das so eingerichtet, es ist zwar in jeder Hautzelle bei mir, steht die ganze Information drin, die ganze Bibliothek, aber es ist nur die Stelle, ist frei geöffnet, wo steht, wie man Hautzellen bauen muss. Und bei jeder anderen Zelle, da steht wieder speziell, wie man die des Menschen bauen muss. Nur das ist freigeschaltet, aber der Rest ist auch enthalten. Wir sind wandelnde Bibliotheken. Stellen wir uns vor, wir bestehen aus Milliarden von Zellen und in jeder Zelle gibt es Tausende von Büchern. Das ist unglaublich. Ja, wirklich unglaublich und es ist eine Tatsache. Und das ist alles dermaßen komprimiert auf idealste Weise im Zellkern untergebracht. Und nun stellt sich die Frage, woher kommt das, diese Information? Ist das Zufall oder ist das Planung? Nun, wir wissen ja, von jedem Computerprogramm, das läuft, das hat jemand hergestellt. Niemand glaubt, dass komplizierte Computerprogramme einfach so entstehen, indem man etwas hineintippt in den Computer. Niemand glaubt so etwas. Sogar bei den Programmen, die nicht richtig laufen, glauben wir, dass eine Intelligenz dahinter war. Aber wie ist das jetzt mit dem Zellkern? Und stellen wir uns vor, zum Beispiel ist ja in jeder Zelle auch die Information, wie unser Gehirn gebildet werden muss. Aber wir kennen nichts Komplizierteres im ganzen Universum als unser Gehirn. Und es ist ja so, in der Hirnforschung hat man gewaltige Fortschritte gemacht in den vergangenen Jahren. Aber einer der führenden Gehirnchirurgen in der Schweiz hat mir gesagt, das meiste wissen wir nicht. Also man weiß extrem viel, aber das meiste wissen wir immer noch nicht. Es ist so kompliziert. Und kein Mensch könnte mit seiner größten Intelligenz so etwas hinkriegen. Ja, wir kriegen nicht mal eine ganz einfache, in Anführungsstrichen, einzellige Lebensform hin. Auch heute ist es ja nie möglich gewesen, nur die geringste Form von Leben herzustellen, mit Intelligenz. Aber in der Schule lernen wir, aber es war doch möglich, ohne Intelligenz, dass dies alles entstanden ist. Schon eigenartig. Es geht mit Intelligenz, geht es nicht. Aber man sagt, ohne Intelligenz war es möglich. Ja, wenn wir nach Hause kommen und sehen auf dem Tisch das, was Sie hier sehen. Scrabble, Buchstaben zusammengefügt und es gibt hier einen Sinn. Liebe Mutter, komm heim. Ja, was denken Sie? Hat da das Kind, das alleine zu Hause war, einfach so zufällig etwas zusammengeschoben oder war da Intelligenz am Werk? Ja, also wir reagieren auf so etwas sofort, ja, da hat jemand geschrieben. Bewusst geschrieben, nicht einfach zufällig zusammengesetzt. Aber wenn wir nach Hause kommen und sehen das auf dem Tisch, Eyuk Nehei Peva Chue Et Redne, ja, dann nehmen wir nicht an, dass das Kind etwas schreiben wollte. Vielleicht wollte es, aber es konnte es nicht, ja? Hat die Intelligenz zum Schreiben schon, aber noch nicht, er hat es noch nicht gelernt. Also die Fähigkeit des Schreibens war noch nicht da. Das ist zufällig zusammengesetzt. Zufall führt zu irgendetwas, zu Chaos. Aber wir wissen aus der Erfahrung, Intelligenz, wenn die auf die Materie einwirkt, wie die Scrabble-Steine, dann entsteht plötzlich Sinn, Inhalt. Mit anderen Worten, wir können auch sagen, Information ist immer eine geistige Größe. Das ist keine materielle Größe. Ja? Wenn ich mit meinen Kindern bete am Abend, dann füllt sich doch meine Lunge mit Luft und geht wieder hinaus. Und mein Sprechapparat bewegt sich und so weiter. Das sind alles materielle Funktionen. Aber niemand würde doch sagen, das Gebet, das ich spreche, das sei Materie. Sondern man kann sagen, die Materie trägt das Geistliche. Das Geistige. Die Materie ist der Träger. Die Materie kann Geistiges tragen, ist aber selbst nicht das Geistige. Übrigens, es werden ja viele Millionen von Dollar eingesetzt, um Signale aus dem Weltall abzufangen. Man baut riesige Radars, und Empfangsstationen, um Signale aus dem Weltall abzufangen. Und Wissenschaftler sagen, wenn wir einmal ein Signal bekommen, das eine ganz besondere Struktur hat in ihrem Aufbau, dann können wir daraus schließen, dass es Intelligenzen gibt im Weltall. Ja? Wenn natürlich irgendetwas Chaotisches an Signalen hereinkommt, dann denkt man, ja, das kommt irgendwie von einem Stern her. Aber wenn da plötzlich eine Struktur drin ist, wie das in einer von Menschen gewirkten Botschaft über Funk geht, dann schließen wir daraus, es gibt Intelligenzen im Weltall. Und die gleichen Leute sagen, schauen Sie mal den Zellkern an, da gibt es eine gewaltige, geballte Information. Aber wir wissen mit Bestimmtheit, dass diese Information ohne Intelligenz entstanden ist. Ist das logisch? Ja, wir gehen zu einem neuen Thema über. Wir sehen, wir machen einen riesigen Streifzug durch die Wissenschaft. Jetzt gehen wir zu den Erdschichten über. Es ist ja so, dass es auf der ganzen Welt Erdschichten gibt, wie wir das jetzt hier sehen. Das ist ein besonderes Phänomen und das können wir beobachten. Die große Frage ist nun, woher kommen diese Erdschichten? Es ist so, dass es nicht nur einfach verschiedene Erdschichten gibt in der ganzen Welt, sondern in den Erdschichten drin gibt es auch Fossilien. Also versteinerte Überreste von Menschen, Elefanten, Sauriern, Walfischen, Trilobiten und so weiter. Es gibt Milliarden, nicht Millionen, Milliarden von versteinerten Lebewesen in den Erdschichten weltweit. Aber das sind solche, die vom Schöpfungsbericht überzeugt sind und solche, die von der Evolutionslehre überzeugt sind, beide sind sich da einer Meinung. Denn das kann man beobachten. Wo die Unterschiede entstehen, das ist allein im ersten Stock bei der Interpretation. dieser Funde. Wir haben nie ein Problem mit den Tatsachen, dass es Erdschichten gibt, dass es Fossilien gibt. Das interessiert Menschen auf beiden Seiten. Aber es sei mal erlaubt, die Frage, wie entstehen eigentlich Fossilien? Im Normalfall entstehen keine Fossilien. Denn wenn Tiere sterben, und auch Menschen, dann zersetzen sie sich auf ganz natürliche Weise, verwesen, und schließlich ist nichts mehr oder kaum mehr etwas davon zu sehen. Das ist dieser wunderbare Kreislauf in der Natur, der alles wieder abbaut. Übrigens, im Wilden Westen, da gab es doch Prärien voll mit Millionen von Bison. Das war die Nahrung der Indianer. Dann kamen die Weißen und die hatten so Freude am Ballern und schossen haufenweise diese Bisons tot auf den Prärien, ließen sie liegen und haben so die Nahrung der Indianer, ihre Nahrungsgrundlage, massiv zerstört. Was ist aus den Bisons geworden? Wo sind die Versteinerungen? Die sind nicht mehr da. Nichts mehr zu finden. Es wurden Millionen abgeknallt. Die sind nicht mehr da. Eben im ganz normalen Kreislauf der Natur wurden sie abgebaut. Aber wie entsteht ein Fossil? Ganz besonders ideal ist es, wenn ein Lebewesen in fließendem Wasser plötzlich von Schlamm zugedeckt wird und so vom Sauerstoff abgeschnitten wird. Dann besteht die Chance, dass ein Fossil entsteht. Also es braucht etwas Katastrophisches. Eine kleine Katastrophe oder eine große Katastrophe. Aber nicht die normalen Umstände. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass die ganze Welt erfüllt ist von Milliarden von versteinerten Lebewesen, Menschen und Tieren und Pflanzen, weist darauf hin, dass hier etwas Katastrophisches geschehen ist. Nun, es gibt Orte mit richtigen Massengräbern von Lebewesen, die zusammengeschüttet sind, versteinert beieinander, über große Flächen hinweg. Und das weist hin, nicht auf eine kleine Katastrophe, sondern auf eine sehr große Katastrophe. Es gibt Orte, wo Millionen von Fischen zusammen versteinert gefunden worden sind. Das weist hin also auf ganz gewaltige Katastrophen, die übrigens alles, was wir in der heutigen Zeit beobachten können, bei weitem übersteigt. Also wir haben hier eine Spuren von Katastrophen in der Vergangenheit, die alles, was uns so aus der bekannten Zeit, wo man schriftlich überliefert, sonst übersteigt. Es ist jetzt 11 Uhr, wir machen Pause.